der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Alexander Fey, Professor für Automatisierungstechnik an der Ruhr-Universität Bochum. Alexander, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Gern. Ich habe Elektrotechnik studiert und über die Steuerung des Schienenverkehrs promoviert. KI spielte dort schon eine Rolle in Form von regelbasierten Systemen. Damals sagte man noch Expertensystem. Danach war ich 5 Jahre bei einem großen Automatisierungshersteller tätig, in dessen Forschungszentrum. Da habe ich unter anderem auch Patente zu KI-Methoden, wie zum Beispiel Softwareagenten, angemeldet. 2004 wurde ich an das Institut für Automatisierungstechnik der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg berufen. Auch in der universitären Lehre und in der Forschungskooperation mit Industriepartnern spielte KI immer eine wichtige Rolle als Enabling Technology für mehr Effizienz und Interoperabilität. Im Jahr 2024 bin ich an die Ruhr-Universität Bochum gewechselt, wiederum auf einen Lehrstuhl für Automatisierungstechnik. Aktuell forscht mein Team unter anderem an Methoden zum Einsatz von KI für Assistenten im Engineering, zu erklärbarer KI in der Luftfahrt, Operator-Assistenzsystemen in der Prozessindustrie, datenbasierten Methoden für die Regelung und agentenbasierter Steuerung von autonomen mobilen Robotern.
Ja, danke, Alexander. Alexander, ihr habt im Juni diesen Jahres die VDI-Studie zu den Auswirkungen generativer KI in den Ingenieurberufen vorgestellt auf dem Deutschen Ingenieurtag. Getreu dem Motto, trau keiner Studie, die du nicht selbst beauftragt hast. Wer hat die Studie denn in Auftrag gegeben und warum?
Im November 2022 erlebte die Welt ja erstmals die erstaunlichen Fähigkeiten generativer KI in Form von ChatGPT. Und im Frühjahr 2023 wurde öffentlich die Frage gestellt, ob generative KI berufliche Aufgaben komplett übernehmen kann. Im Beirat der GMA, der Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik, haben wir darüber diskutiert. Die GMA ist eine gemeinsame Fachgesellschaft des VDI, Verein Deutscher Ingenieure, und VDE, Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik. Und die GMA stellte im Sommer 2023 an den VDI den Antrag für ein Projekt, in dem diese Studie durchgeführt und veröffentlicht werden sollte. Und der VDI sah die Bedeutung dieses Themas und finanzierte das Projekt ab Anfang 2024 und damit diese Studie.
Alexander, lass mich da mal nachhaken. Wer hat dann, nachdem die Genehmigung durch war, die Studie durchgeführt und wie wurde sie durchgeführt?
Es gab ein Projektsteuerungsteam der GMA, bestehend aus der GMA-Vorsitzenden Christine Maul, Herrn Professor Reinhard Rath von der Hochschule Pforzheim und mir. Wir haben spezifiziert, was in der Studie untersucht werden sollte und dann mehrere Angebote eingeholt. Es wurde dann die VDI-VDE Innovation und Technik GmbH in Berlin beauftragt, die Studie durchzuführen. Deren Team bestand aus Benedikt Krieger, Nikolaus Hubel, Jolane Hannel, Dr. Sabine Weber, Michael Nerger und Dr. Robert Peters. Das Team hat etwa 1 Jahr an dieser Studie gearbeitet. Was hat das Projektteam in dieser Zeit gemacht? Eine Literaturauswertung, viele Interviews, mehrere Workshops und eine Umfrage. Hervorheben möchte ich daraus die Workshops, in denen Ingenieurinnen und Ingenieure aus ihren Erfahrungen mit generativer KI in ihrem Berufsalltag berichteten. An der Umfrage haben über 450 Ingenieurinnen und Ingenieure teilgenommen. Das Team hat dann daraus den schriftlichen Bericht erstellt. Dieser wurde dann im VDI diskutiert und um Empfehlungen ergänzt und dann im Mai 2025 als VDI-Studie veröffentlicht.
Wow, da wurde ja ein richtig großes Rad gedreht. Kommen wir zu den Ergebnissen. Was sind aus deiner Sicht die überraschendsten und wichtigsten Ergebnisse dieser VDI-Studie?
Ja, in der Automatisierungs-Community war ja eigentlich immer Konsens, automatisiert werden physische Tätigkeiten, kognitive Tätigkeiten kann man nicht automatisieren. Das, so hat die Studie klar ergeben, ist falsch. Man kann auch kognitive Tätigkeiten automatisieren. Die Ingenieurtätigkeiten wurden in den Workshops analysiert und geclustert, eigentlich in drei Cluster. Zum einen ist Ingenieurtätigkeit charakterisiert durch das Sammeln von Informationen, Aufbereiten von Informationen und Dokumentieren. Das sind Routinetätigkeiten und 100% Perfektion ist da nicht erforderlich. Dann gibt es ein zweites Cluster, dass Lösungen erarbeitet werden, dass bekannte Teillösungen neu kombiniert werden für ein bestimmtes Projekt, für eine neue Maschine oder Anlage. Das sind kreative Tätigkeiten und auch da ist 100% Perfektion nicht erforderlich. Und dann gibt es den dritten Cluster, Lösungen zu prüfen, Lösungen zu zertifizieren, Sicherheit zu garantieren. Das sind auch wiederum Routinetätigkeiten, aber da ist 100% Perfektion erforderlich oder zumindest stark angestrebt. Wir hatten also diese drei Cluster herausgearbeitet und dann wurde weiter geschaut, wie weit kann jetzt heute schon mit den heutigen Methoden die Tätigkeit in diesen drei Clustern automatisiert werden mit Hilfe von generativer KI. Die Ergebnisse waren, dass im Cluster 1 Informationen sammeln, aufbereiten, dokumentieren, Routinetätigkeiten, dass dort generative KI schon sehr viel übernehmen kann und tatsächlich die menschliche Tätigkeit zu einem guten Teil ersetzen kann. Das liegt auch daran, dass in diesem Bereich auch der Mensch nicht perfekt ist und eine solche Perfektion auch nicht erwartet wird. Und daher die Tatsache, dass generative KI auch nicht perfekt ist, nicht so ins Gewicht fällt. Im zweiten Cluster, das waren die kreativen Tätigkeiten, Lösungen erarbeiten, Bekanntes neu kombinieren. Und auch dort ist ja 100% Perfektion nicht erforderlich. Man entwirft etwas und wenn hier an irgendeiner Stelle noch ein Ventil fehlt oder noch ein Sensor ergänzt werden muss später, dann ist das im ersten Wurf, also gerade in den frühen Phasen des Engineerings, auch nicht so schlimm. Und diese kreativen Tätigkeiten, das wurde eben auch herausgearbeitet, können ebenfalls durch generative KI schon zu einem guten Teil durchgeführt werden mit durchaus ansprechenden Ergebnissen. Und diese ersten beiden Cluster, die machen einen Großteil der Ingenieurtätigkeiten heute aus. Das heißt, wir haben in den Workshops herausgearbeitet, dass die Tätigkeiten in zwei von drei Clustern heute schon zu einem guten Teil durch generative KI durchgeführt werden können. So viel zu den Workshops. Dann gab es ja auch die Befragung im Rahmen der Studie und dabei kam raus, ganz viele nutzen heute schon generative KI, sogar wenn der Arbeitgeber es verbietet für berufliche Aufgaben. Es ist einfach zu verlockend. Ja? Also diese Möglichkeiten, die sich dort ergeben und die ungeregelte Nutzung unter der Hand, das birgt natürlich große Risiken für den Arbeitnehmer, aber auch für den Arbeitgeber. Verbot ist sicher keine gute Strategie. Ich denke, wir werden im weiteren Verlauf des Gesprächs auf das Themenfeld nochmal kommen. Andere Erkenntnisse aus der Befragung waren, mehr als die Hälfte der Befragten teilt die Einschätzung, dass generative KI geeignet ist als Sparringspartner, also sowohl für die Generierung von Entwürfen als auch für die Ergänzung und Erläuterung von Entwürfen. Und das über alle Altersgruppen, die befragt wurden, also unter 45, 45 bis 60, über 60 Jahre, da sind sich alle einig, mehr als die Hälfte denkt, dafür ist generative KI geeignet. Eine eher kleinere Zahl, 20% etwa, die sehen tatsächlich generative KI in der Rolle des autonomen und selbstlernenden Systems, was Konstruktions-, Steuerungs- oder Planungsaufgaben komplett übernimmt. Auch hier gleich über alle Altersklassen.
Alexander, lass uns das nochmal vertiefen. Welche konkreten Tätigkeiten oder Rollen profitieren denn am stärksten von generativer KI und warum?
Ja, Ingenieurtätigkeiten, wie gesagt, kann man clustern und für viele ist es ja so, dass der Tag mal mehr von dem einen und mehr von dem anderen hat. An manchen Tagen entwirft man etwas, eine neue elektronische Schaltung, man erstellt ein neues Computerprogramm, man erstellt eine Zeichnung und das ist also dieser kreative Teil und da kann generative KI wirklich schon viel erledigen, kann einen ersten Wurf erstellen, kann eine 80%-Lösung erstellen und das mit erstaunlicher Qualität. Wir haben das zum Beispiel auch im Institut ausprobiert mit dem Entwurf von elektronischen Schaltungen. Also die Rolle des Erstellers, des Erzeugers von Plänen, von Lösungen, diese Rolle kann stark unterstützt werden. Und dann eine meist ungeliebte Tätigkeit, der Bereich Dokumentation, Kommentierung von Code, Beschreibung von Anleitungen, Erläuterungen. Auch in diesem Bereich zeigt sich generative KI sehr stark. Also all diejenigen, die dieses als Tätigkeitsschwerpunkt haben oder zumindest als wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit, die können dort dann auch Entlastung erwarten.
Alexander, du hast über die Vorteile gesprochen, die erwartet sind und die so groß sind, dass die Mitarbeitenden sogar KI nutzen, wenn sie es nicht dürfen. Wo liegen die größten Risiken und Fehleinnahmen in einem aktuellen Hype über das Thema KI-Engineering?
Die größten Risiken liegen darin, dass man generative KI nicht in der richtigen Weise nutzt, dass man sich über ihre Risiken und ihre Defizite nicht im Klaren ist und dass man dadurch schlechte Ergebnisse erzeugt. Das ist nicht so schlimm wegen der schlechten Ergebnisse, das merkt man ja sehr schnell, aber das ist schlecht wegen der Entmutigung, die daraus resultieren kann oder der schlechten Einstellung oder negativen Einstellung, die daraus dann erwachsen kann. Also generative KI ist gut, wenn sie gut verwendet wird. Also das Risiko liegt in der Fehlanwendung. Wir haben aber auch gesehen, die dritte Säule, das Prüfen, das Zertifizieren, das Sicherheit herstellen, da ist die generative KI noch nicht so gut wie ein hochqualifizierter Mensch, der diese Aufgaben durchführt und dort sollte man generative KI, so das Ergebnis dieser Studie, heute noch nicht eigenständig einsetzen. Und die Überlegung, na gut, ich lasse schon mal automatisiert prüfen und prüfe dann hinterher nochmal nach, da scheiden sich die Geister. Da gab es auch Aussagen, naja, wenn ich davon ausgehen muss, dass da noch Fehler drin sind, dann muss ich sowieso nochmal alles angucken, dann nützt mir die generative KI auch nichts. Also ich denke, in diesem Bereich dritte Säule, drittes Cluster der Tätigkeiten, dort würde ich jetzt nicht anfangen in einem Unternehmen mit dem Einsatz von generativer KI, sondern in den beiden erstgenannten Säulen. Ein weiteres Risiko, was auch durch diese Studie thematisiert wurde, dass uns durch Tools aus der IT diese ganzen Tätigkeiten aus der Hand genommen werden. Das heißt, dass wir mit unserer Ingenieurtätigkeit die Hoheit über Dokumente, Daten, Methoden und Lösungen verlieren, weil wir das alles in Modelle einspeisen, die aus anderen Bereichen kommen, die diese Modelle, Daten auch nutzen. Und man könnte auch sagen, ausnutzen und in Kanäle leiten, die wir nicht mehr kontrollieren können. Also das ist ein großes Risiko, gerade bei der unbedachten oder vielleicht auch unautorisierten Nutzung von generativer KI, dass vertraulich und wichtige Informationen dann abfließt und von anderen genutzt wird als Wettbewerbsvorteil gegen uns.
Alexander, wenn wir am Beispiel dieser Veränderung von Tätigkeiten und Rollen bleiben, dann hat das ja auch Auswirkungen auf das Kompetenzprofil für Ingenieurinnen und Ingenieure in der Zukunft. Wie wird sich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern, dieses Kompetenzprofil?
Man muss KI verstehen, die Möglichkeiten und Grenzen, um sie sicher einsetzen zu können. Also das wird ganz wichtig sein, dass jeder und jede diese Kompetenz erwirbt. Wer generative KI gänzlich ablehnt, fällt in der Performance hinter der Mehrheit zurück. Und das kann auf Dauer auch eine Berufstätigkeit, nicht nur eine Karriere, sondern überhaupt die Berufstätigkeit gefährden. Wir sehen Beispiele aus der Versicherungsbranche, wo Personen als ungeeignet oder wenig geeignet abgestempelt werden, weil sie sich dieser KI verschließen. Insofern ist eine Auseinandersetzung mit generativer KI und eine Aufgeschlossenheit für die Stärken wichtig. Wer sich allerdings bedenkenlos der KI anvertraut, der fällt auf die Nase. Also wir hatten das Beispiel direkt, als wir die Studie vorgestellt haben, dann hat jemand die Studie durch ChatGPT gejagt und kam dann mit einer Zusammenfassung und hat die also auch öffentlich gemacht. Und diese Zusammenfassung war falsch, da waren sachliche Fehler drin. Das fällt natürlich dann auf den, nicht auf die Studie, sondern auf denjenigen, der das getan hat, zurück. Das heißt, man muss diese Techniken richtig einsetzen und damit kann man dann auch wirklich Erfolge erzielen. Die Erwartungshaltung an Ingenieurinnen und Ingenieure künftig wird also sein, dass man generative KI so weit verstanden hat, dass man sie für die richtigen Tätigkeiten gezielt und souverän einsetzen kann.
Lass mich da nochmal nachhaken. Du hast vorhin auch sehr schöne Beispiele genannt, zum Beispiel die erste Code-Erstellung, die ersten 80%-Lösungen, die generative KI beim Programmieren übernehmen kann. Wenn die KI jetzt Ingenieurinnen und Ingenieuren die einfachen, eher langweiligen Tätigkeiten abnimmt, dann ist das für erfahrene Kräfte, so wie uns drei, die wir hier zusammensitzen, natürlich erfreulich und positiv. Wir freuen uns, dass wir das eben nicht mehr tun müssen. Jetzt sind aber genau das die Tätigkeiten, mit denen wir früher angelernt wurden, als Nachwuchskräfte eingearbeitet wurden und was auch heute gerne noch an Nachwuchskräfte gegeben wird. Wie können wir denn in Zukunft noch Fachleute ausbilden, wenn gerade diese einfachen Tätigkeiten am Anfang eines Berufslebens komplett von einer generativen KI unterstützt werden?
Ja, da würde ich ein bisschen widersprechen. Also auch junge Leute wollen nicht über Stumpfsinn und Routine zu Fachleuten werden. Ja? Im Wettbewerb um kluge Köpfe, Stichwort demografischer Wandel, da wollen und sollen auch Neueinsteiger vielseitige und interessante Aufgaben bekommen. Das erwarten sie und entsprechend muss man sie auch einbeziehen. Ich glaube, dass daher andere Einarbeitungsprogramme wichtig sind. Das kann nicht sein, hier leg mal 100 Wärmelanzen aus nach der gegebenen Formel und der VDI-Richtlinie sowieso und danach gucken wir uns die nächste Aufgabe an, sondern das kann dann eher bedeuten, dass man eine Aufgabe gemeinsam mit einem erfahrenen Ingenieur oder einer erfahrenen Ingenieurin angeht und damit dann schneller auch produktiv wird, schneller auch die Lernkurve wird steiler, denke ich. Das wird auch anspruchsvoll sein, ja? Aber das wird eben auch die Erwartung sein, mit den vielen Tools dann schnell produktiv zu werden.
Alexander, du hast diese 3 Cluster schon genannt. Gibt es so typische Engineering-Workflows, wo du den größten Nutzen, die größte Transformation durch die generative KI siehst? Also Planung, Dokumentation, Simulation und Service. Wo wird es sich am meisten auswirken?
Alles, was auf Dokumenten basiert, wird am stärksten oder zumindest als erstes transformiert. Idealerweise natürlich, was auf strukturierten Dokumenten mit eindeutiger Semantik basiert. Und da, denke ich, haben wir als Ingenieurinnen und Ingenieure die Nase vorn, weil wir seit Jahrzehnten ja Dokumente auf Basis von Standards erstellen. Also wir haben Fließbilder erstellt auf Basis einer ISO-Norm oder einer Werksrichtlinie. Wir erstellen Tabellen und Zeichnungen auf Basis von VDI-Richtlinien. Wir haben eigentlich für jede Tätigkeit ja mindestens eine Norm oder einen Standard zur Anleitung. Und im Allgemeinen verhalten wir uns da ja auch normkonform. Und selbst wenn das in einem Unternehmen eine Werksnorm ist oder ein interner Standard besser, dann ist das ja auch zumindest für den Tätigkeitsbereich von jemandem in diesem Unternehmen dann eine Struktur, die da gegeben ist. Das heißt also, solche Pläne, solche Dokumente, solche Texte sind für generative KI sehr gut geeignet als Basis für eine Auswertung. Wir haben das bei uns am Lehrstuhl ausprobiert mit textuellen Beschreibungen, sogenannten Control Narratives, die beschreiben, was ein Prozessleitsystem tun soll. Und da war dann die generative KI erstaunlich gut, diese Control Narratives zu interpretieren und dann zu übersetzen in ein Steuerungsprogramm. Die Erstellung von Text, also sowohl Programmiercode als auch Dokumentation, gehört ebenfalls zu den Stärken von generativer KI und damit werden wir dort auch am schnellsten und am stärksten diese Transformation erleben und wir sind auch schon mittendrin, dass das so passiert. Tätigkeiten hingegen, die eher so eine Kombination von physischer und digitaler Welt beinhalten, wie zum Beispiel Service, die können durch generative KI ein wenig unterstützt werden, aber nicht in dem Maße übernommen wie die, die komplett in der digitalen Welt stattfinden. Also insofern jeder, der mit einer Hand noch an der Armatur ist oder mit einem Fuß im Hydrauliköl steht, der hat erstmal doch weniger Veränderung zu erwarten, wird unterstützt durch besseres Auffinden von relevanter Information, von Information, von Assistenz, die Zusammenhänge vermittelt, aber die eigentliche Tätigkeit, die wird da dann nicht so stark verändert, wie bei Tätigkeiten, die komplett am Computer passieren.
Lass uns noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Wie realistisch ist denn die Vorstellung eines Co-Engineers, also einer KI, eines Avatars, der neben mir sitzt, aktiv mitentwickelt? Was zeigt die Studie hierzu?
Naja, die Studie zeigt nicht auf, was schon geht. Das haben wir bewusst so nicht hineingeschrieben, weil so eine Studie bei der Veränderungsgeschwindigkeit von generativer KI heute schon veraltet wäre, bevor sie veröffentlicht wäre. Also das war jetzt nicht der Auftrag. Die Studie zeigt mehr Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen auf. Und ja, diese Erwartungen, das sind einmal die generative KI als Co-Engineer, der daneben sitzt, der einem Werkzeuge zur Verfügung stellt, der auf die Schulter klopft und sagt, guck da nochmal genauer, das scheint nicht so ganz richtig zu sein. Ja, also das heißt, man ist selber sozusagen im Driver's Seat und hat die KI, die von der Seite Handreichung vornimmt. Das ist ein Bild, mit dem konnten sich viele der Befragten anfreunden. Dann hatten wir das zweite Bild, wo wir sagen, jetzt sitzt die KI im Driver's Seat, ja, aber der Mensch sitzt permanent daneben und greift bei Bedarf ein, lässt die KI machen, geht aber jetzt nicht weg, einen Kaffee holen, sondern bleibt permanent da und schaut ihr auf die Finger sozusagen im übertragenen Sinne. Das war auch ein Bild, was viele der Befragten für in wenigen Jahren, vielleicht sogar schon Monaten für realistisch halten und womit sie sich auch anfreunden können. Die Vorstellung, dass die KI nicht nur aktiv mitentwickelt, wie du es formuliert hast, sondern dass die KI aktiv entwickelt und der Mensch schaut nur noch gelegentlich mal vorbei, was sie denn da so treibt, das wurde von einer überwältigenden Mehrheit abgelehnt. Was wir jetzt aber nicht wissen ist, lehnt die Mehrheit das ab, weil sie gute Gründe hat, zu glauben oder zu wissen, dass das nicht geht? Oder lehnt die Mehrheit das ab, weil sie sich dabei emotional belastet fühlt oder auch Angst vor der Vorstellung hat? Denn wer immer nur Kaffee holen geht, den braucht man dann ja irgendwann nicht mehr. Also das konnten wir auch jetzt nicht differenzieren in der Studie, ob das jetzt einfach aus einer Befürchtung, einer Besorgnis heraus ist oder ob das wirklich, ob es da Hindernisse gibt, die objektiv da sind und dann Showstopper in dem Bereich sein werden. Ja, das ist also ein Punkt, der offen geblieben ist.
Das schöne Bild mit dem Unterstützung des Fahrers oder Fahrer darf einen Kaffee holen oder Fahrer ist eigentlich gar nicht mehr nötig, hat mich an die Stufen des autonomen Fahrens erinnert. Da nützt es ja auch nichts, wenn man einen Sicherheitsfahrer an Bord hat, der aber auf seinem Handy daddelt und dann zu spät auf die Bremse geht. Damit sind wir schon fast beim Thema, wie verändert die generative KI das Thema Verantwortung im Engineering, also bei Haftung, Normen und sicherheitskritischen Entscheidungen. Da ist ja die Gefahr sehr groß, wenn irgendwas plausibel aussieht, dann liest man es mal schnell quer und unterschreibt. Wer trägt da die Verantwortung?
Ja, also der Mensch macht ja auch nicht alles richtig. Und ein gewisses Maß an Fehlern verzeiht man dem Menschen, weil Perfektion unendlich lange dauern würde. Es ist also falsch in meinen Augen, an generative KI die Messlatte 100% fehlerfrei zu legen. Ja, das kann Absicht sein, dass man das tut, damit man dann sagen kann, naja, das erreicht sie ja nicht und deswegen brauche ich mich damit nicht weiter zu befassen und dann dreht man sich um und geht weg. Ja. Ich glaube eher, wenn die generative KI so gut wird wie der Mensch, also ähnlich wenig Fehler macht, dann stellt sich schon die Frage, wer darf jetzt eigentlich entscheiden, wer kommt in den Driver's Seat. Ja. Die Studie wurde ja dann im VDI auch noch ergänzt durch Handlungsempfehlungen und 10 Stück, die sind auch in der Studie mit abgedruckt. Und die dortige VDI-Position ist, dass der generative KI nicht in Prozessen eingesetzt werden soll, die kontinuierliche menschliche Kontrolle erfordern und in denen Fehler schwerwiegende Folgen haben können. So, das ist natürlich ein weites Feld, ne? Und das ist ja auch der Punkt, an dem das automatisierte Fahren in der Umsetzung heute ins Stocken kommt. Ja? Natürlich können da Fehler schwerwiegende Folgen haben, also muss der Mensch in der Kontrolle bleiben und deswegen kommen wir da bei den Autonomieleveln jetzt ja auch seit Jahren nicht wirklich weiter. Ja. Aber schauen wir uns jetzt mal an, im Engineering, wenn jetzt also ein Stromlaufplan entworfen wird und hinterher wird das eingebaut irgendwo in einen technischen Apparat, in eine Maschine. Wenn die generative KI im Mittel weniger Fehler macht als der Mensch, wäre es dann nicht fahrlässig, wenn der Mensch weiterhin entscheidet? Müsste man dann nicht aus einer Verantwortungsethik heraus die Entscheidung bewusst der generativen KI übertragen? Ja. Auf dem DIT, dem Deutschen Ingenieurtag, wurde dazu die Position formuliert und diskutiert, dass das Kalkulieren von Risiken etwas ist, womit Versicherungen vertraut sind. Wenn also eine Versicherung zu dem Schluss kommt, dass eine generative KI besser entscheidet als der Mensch auf einem bestimmten Themengebiet, dann werden Menschen, zum Beispiel Geschäftsführer von Ingenieurbüros, eine höhere Prämie bei der Haftpflichtversicherung zahlen müssen, wenn sie keine KI einsetzen. Ich denke, Versicherungen werden das dann ganz kühl kalkulieren und das wird dann noch spannend, wenn man am Ende dafür zahlen muss, so wie man bei der Krankenversicherung mehr zahlen muss, wenn man Fallschirmspringer ist, dass man so also dann zahlen muss, wenn man keine generative KI einsetzt. Ich denke, in der Richtung wird es sich entwickeln. Das wird noch spannend.
Vielen Dank, Alexander. Schauen wir mal auf die unternehmerische Perspektive. Was sollten Industrieunternehmen jetzt konkret tun, um das Potenzial generativer KI sinnvoll und gleichzeitig sicher in ihre Engineering-Abteilungen einzuführen?
Die Studie beinhaltet 10 Handlungsempfehlungen und daraus möchte ich ein paar Ausschnitte zitieren. Ich empfehle wirklich jedem, diese Studie auch selber herunterzuladen und komplett zu lesen. Und in diesen Handlungsempfehlungen steht unter anderem, man sollte eine lokale Installation vornehmen. Man sollte sicherstellen, dass kein Wissen aus dieser lokalen Installation nach draußen fließt. Man kann ganz viele Modelle verwenden. Es gibt hunderte von guten Modellen, auch Open Source, auch vortrainierte. Damit kann man wirklich einen guten Start haben. Und dann trainiert man diese lokale Installation mit eigenen Dokumenten, also Firmenstandards, Betriebsanleitungen und so weiter. Und dann kombiniert man sie mit eigenen Daten. Man sollte niederschwellig starten, schnelle Erfolge sind motivierend für die Mannschaft. Man sollte da Piloten durchführen, Erfahrung damit sammeln und dann ausrollen. Das heißt also, im eigenen Unternehmen mit eigener Datenhoheit, mit Sicherstellung der Vertraulichkeit auch gegenüber seinen Kunden, dass Daten zwar im Unternehmen verarbeitet werden, aber nicht rausfließen und dann noch anderen nutzen, möglicherweise ganz woanders auf der Welt. Das ist die Empfehlung, wie man vorgehen sollte. Und Handlungsempfehlung 10 von 10, Unternehmen müssen in die Weiterentwicklung ihrer Ingenieurinnen und Ingenieure investieren, um den kompetenten Umgang mit generativer KI zu fördern. Also ein Ermöglichen, eine Förderung, ein schnelles Ausprobieren in Piloten, nicht jetzt gleich die Idee einer Gesamtlösung für das ganze Unternehmen, die dann Jahre braucht und hinterher nicht funktioniert, sondern klein anfangen und dann verbreiten.
Alexander, du hast eben das Thema Weiterbildung der Mitarbeitenden schon angesprochen und vorhin hast du auch gesagt, an junge Ingenieure gibt es die Erwartungshaltung, dass sie KI schon gut einsetzen können. Was muss sich da in der ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung verändern, damit diese KI-Kompetenz nicht nur so ein Add-on, ein Nebenfach ist, sondern Kernbestandteil für die Tätigkeit von Ingenieuren, Ingenieurinnen? Und dann natürlich auch die Frage, was kann in der Ausbildung denn wegfallen, damit die mehr Zeit für KI haben?
Ja, also erstens allgemein, und das muss schon in der Schule gelehrt werden, der Unterschied zwischen einer Suchmaschine, die Fakten zusammenstellt, und generativer KI, die einen Text gut formuliert. Also wenn man einen Fakten bekommen will, dann soll man nicht den Märchenonkel befragen. Ja? Also das zu unterscheiden ist ganz wichtig, auch wenn sich aktuell die Suchmaschinen gerade große Mühe geben, beides miteinander zu kombinieren. An der Schule und an der Uni sollte gelten, keine Prüfung mehr durchführen, bei der die generative KI die Lösung liefern kann. Also keine Hausarbeiten mehr von der Art, schreiben Sie einen Text über dieses sattsam bekannte Thema. Ja, das macht keinen Sinn, das erledigt die generative KI und das kann ja sowieso keiner beurteilen, ob das KI geschrieben ist oder nicht. Das betrifft die Ingenieurwissenschaften nicht so wie andere Wissenschaften, aber auch, denn zum Beispiel im Grundlagenteil von Masterarbeiten. Die mündliche Prüfung und damit auch die fachliche Diskussion über die Inhalte einer Masterarbeit, das bekommt größere Bedeutung, weil da klar wird, ob ein Student etwas verstanden hat oder ob er nur hat schreiben lassen. Bedeutet eben auch, wir trennen uns von liebgewordenen Prüfungsformen und wir trennen uns auch von den dafür erforderlichen zeitaufwendigen Tätigkeiten und fokussieren dann eben auf den Teil, wo die generative KI noch nicht alles erledigt. Ja, dann sagte ich ja auch, auf der anderen Seite müssen Studierende lernen, mit generativer KI umzugehen. Wir haben dazu bei uns in der Lehrveranstaltung Technische Informatik 1 im allerersten Semester jetzt eine Veranstaltung, wir nennen das Forschendes Lernen, bei der wir Studierenden eine Aufgabe geben, dass Sie eine wissenschaftliche Veröffentlichung über den Einsatz von generativer KI lesen, verstehen und dann im wissenschaftlichen Sinne, in guter wissenschaftlicher Praxis versuchen, das, was die Wissenschaftler darin gemacht haben, nachzuvollziehen, also wirklich auch praktisch nachzuvollziehen, zum Beispiel Code, Python-Code zu generieren mit einem Large-Language-Modell oder Code zu dokumentieren oder Code zu überarbeiten. Ja, und auf diese Weise lernen Sie einerseits kennen, was sind die Möglichkeiten und Grenzen von generativer KI, lernen auch gleichzeitig wissenschaftliches Vorgehen, also kritisches und objektives Vorgehen, und stellen das Ganze dann hinterher auch noch dem ganzen Jahrgang vor, lernen also damit dann auch Präsentation und Diskussion von solchen Ergebnissen. Wir glauben, dass wir mit solchen Modellen der Wirklichkeit heute, die von KI geprägt ist, besser gerecht werden können.
Und die Frage, was dafür wegfallen kann, ist schwierig, gebe ich zu.
Ja, was kann wegfallen? Sicherlich wird eine Prüfung, die darauf basiert, dass man ganz viel auswendig gelernt hat, die wird zunehmend hinterfragt werden, weil Wissen heute und nicht erst seit generativer KI einfach verfügbar ist und das Defizit, dass ich bestimmtes Wissen jetzt nicht auswendig dahersagen kann, im beruflichen Alltag keine große Rolle spielen wird. Ich erinnere mich, das ist aber eigentlich auch nicht neu. Ich erinnere mich, ich hatte ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum Ende der 90er Jahre und dann wurde ich da gefragt, was ist der Unterschied zwischen der Kollektorschaltung und der Emitterschaltung? Ja, und dann habe ich ein bisschen frech vielleicht dann auch gesagt, ja, das kann ich Ihnen jetzt gerade so auswendig nicht sagen, ja, aber ich weiß, im Tietze Schenk ungefähr auf Seite 230, da steht das, da würde ich das jetzt nachschlagen. Dann kam die Rückfrage, so, und so machen Sie das also? Habe ich gesagt, ja, so mache ich das. Und am Ende habe ich den Praktikumsplatz gekriegt. Ja. Und ich denke, das ist wichtig. Wir müssen nicht erzwingen, dass das Wissen auswendig gelernt wird, wo wir auch die Studierenden kein Verständnis für haben, wenn sie sagen, na, wenn ich das wissen muss, dann frage ich ChatGPT und dann kriege ich das. Die Studierenden müssen lernen, kritisch mit Informationen umzugehen und sich Informationen zu beschaffen und deren Wert dieser Informationen dann auch zu beurteilen. Das ist wichtig.
Alexander, jetzt lass uns gemeinsam den Ball mal 10 Jahre in die Zukunft werfen. Wo stehen wir deiner Einschätzung nach 2035? In welcher Form wird generative KI den Ingenieurberuf fundamental verändert haben und in welchen Bereichen bleibt der Mensch unverzichtbar?
Ja, in 10 Jahren, wer weiß das schon? Wer kann denn behaupten, er habe vor 10 Jahren vorhergesehen, wo wir heute mit der generativen KI stehen? Das konnte doch vor 10 Jahren niemand, außer vielleicht von ein paar Experten in den Laboren, auf die dann aber noch keiner gehört hat, vorhersagen. Also insofern 10 Jahre, da bin ich jetzt zurückhaltend. Was sehen wir aktuell und auf was lässt das schließen, wohin die Reise geht? Also zum einen die Geschwindigkeit, mit der neue und verbesserte Methoden zur Anwendung von generativer KI entwickelt werden, teilweise sogar mit KI oder sogar von KI selbst, die ist doch echt ungeheuerlich. Also klassisch kennen wir das doch so, Methoden werden über Technology Readiness Level 1 Idee bis 9 Produkt über mehrere Jahre entwickelt. Und die Umsetzung von Konzepten der generativen KI in Implementierung und Verbreitung, die geht jetzt innerhalb von Stunden oder weniger Tage. Da gibt es neue Veröffentlichungen, dass wieder irgendwas Cooles funktioniert und ruckzuck wird das implementiert und eingesetzt. Ja, und der Ruf nach einem Moratorium, also ich habe mal gesagt, nach einer Verschnaufpause mit der Möglichkeit der Bewertung des Stands der Technik, der verhallte ja jüngst auch einfach ungehört. Ja. Also der Drive ist da und der ist ungeheuer schnell und Es ist damit sehr schwierig, jetzt allein schon vorherzusagen, was wird in einem Jahr funktionieren, geschweige denn, was in 10 Jahren funktioniert. Der zweite Punkt, den ich aber anbringen möchte, ist, die Möglichkeiten mit generativer KI Unsinn zu erstellen, die sind riesig. Und der menschliche Trieb, Unsinn, auch gefährlichen Unsinn zu erstellen oder auch böswillig, der ist leider ebenfalls riesig. Wir sehen immer mehr Texte und Bilder und Filmchen, die mit generativer KI erstellt worden sind. Und niemand, auch keine KI, kann sicher unterscheiden, ob das KI generiert ist oder nicht. Wie werden wir Menschen damit umgehen? Ja? Wird es uns egal sein, ob etwas wahr ist oder nicht? Werden wir das kreativ Interessante höher schätzen als das schnöde Faktische? Werden wir KI-Welten der realen Welt vorziehen? Werden wir dann die reale Welt noch mehr vernachlässigen, als wir es heute schon tun? Also das sind so Fragen, die mich eigentlich für die Zukunft umtreiben.
Apropos umtreiben, schöne Überleitung zu unserer nächsten Frage, vor allen Dingen mit Blick auch auf den Nachwuchs in der Automatisierung. Alexander, was hat dich denn über so viele Jahre motiviert, persönlich motiviert, in der Automatisierung zu arbeiten, sowohl zum Start in der Industrie als auch heute in Lehre und Forschung an einer Universität?
Ja, ich habe es im Studium kennengelernt und war fasziniert davon. Automatisierungstechnik ist so eine universelle Betrachtungsweise. Man schaut, welche Dynamik kennzeichnet ein System? Wie kann ich diese Dynamik beschreiben? Also kontinuierlich oder diskret oder hybrid? Und das ist dann Voraussetzung dafür, wie kann ich sie beherrschen? Und das ist doch faszinierend, dieses Ziel, ein technisches System in den Griff zu bekommen durch Automatisierungstechnik. Und noch besser, das automatisierte System macht von allein das, was ich von ihm will. Das fasziniert mich. Und das ist ja auch eine sehr universelle Sichtweise, weil man das überall technisch einsetzen kann. Von der Gebäudetechnik über Fahrzeuge, Verkehr, Energieverteilung bis zur Produktion. Also diese Breite der Anwendungsfelder. Es gibt ja eigentlich keinen Bereich, wo nicht automatisiert wird. Und zum Dritten, die Methoden, die entwickeln sich ständig weiter. Wir wurden ja mal gefragt, was ist denn die Methode der Automatisierungstechnik? Das kann man sagen, die Methode ist, dass wir Methoden und Modelle zum Beispiel aus der Informatik nehmen und die dann übertragen von reinen Softwaresystemen auf cyberphysische Systeme mit Sensoren und Aktoren als Bindeglieder zwischen der physikalischen und der digitalen Welt. Und daraus ergeben sich dann immer wieder neue Möglichkeiten, wie wir zum Beispiel Software-Engineering-Methoden wie Model-Based Engineering, Model-Driven Engineering oder formale Verifikation oder Software-Agenten oder Machine Learning oder Interoperabilität über semantische Modelle, wie wir das aus der Informatik nehmen, diese Modelle und Methoden, und dann hineinbringen in die Automatisierungstechnik. Und wenn man mal schaut, die ganzen aktuellen Themen der Automatisierungsmethodik, das sind ja größtenteils entweder aus der Mathematik oder eben aus der Informatik stammende Konzepte, die jetzt weiterentwickelt werden für Systeme, die unter Echtzeitbedingungen operieren müssen. Und insofern ist es immer wieder spannend, über all die Jahre, man schaut in die Informatik, was gibt es da Neues, könnte man das einsetzen, kann man das nutzen? So zum Beispiel das Thema Ontologien für die Formalisierung von Semantik, klingt jetzt total abstrakt, aber genau das ist es, was man braucht, dass man eindeutige Begriffe hat und Bezeichnungen und dass jeder unter der Bezeichnung denselben Begriff versteht. Und das braucht es dann für Interoperabilität. Und das ist es dann, was wir in der Asset Administration Shell haben und in E-Class und in den Companion Specs, ja, genau. Das steckt dahinter, diese Methodik. Also insofern immer spannend, das ist jetzt nicht so, dass man auf einer Methode rumkaut wie auf einem alten Kaugummi, sondern da kommt ständig neues Futter. Und wir in der universitären Forschung insbesondere haben die schöne Aufgabe, diese Methoden zu sichten und dann auszuwählen und das dann einzusetzen und zu übertragen.
Das klingt so, Alexander, dass du keine Sorge haben musst, dass dir die Arbeit ausgeht. So kenne ich dich auch nicht. Alexander, trotzdem hat der Mensch immer Wünsche. Normalerweise zumindest. Wenn eine gute Fee käme und sagen würde, Alexander, du hast 3 Wünsche frei, was würdest du dir für die Zukunft der Automatisierung, auch vielleicht der KI wünschen?
Ich möchte zunächst mal das Thema der Verbundforschung ansprechen. Gerade auf dem Gebiet der generativen KI haben wir jetzt sehr, sehr viele Ideen in den Unis, was man damit für die Automatisierung machen könnte. Also Spezifikationen erstellen, Systeme entwerfen, Systeme programmieren, Systeme testen, Systeme dokumentieren, Systeme erklären und noch vieles mehr. Und damit das in sinnvolle Bahnen gelenkt wird und für die Unternehmen nutzbar wird, ist es sinnvoll, diese Möglichkeiten in Verbundprojekten mit der Industrie zu erforschen. Und die Bereitschaft der Industrie dazu ist derzeit eher gering. Es gibt rühmliche Ausnahmen, ja, aber insgesamt doch eher verhalten. Ich würde mir daher wünschen, dass Unternehmen erkennen, welch starken Hebel sie in Verbundprojekten haben. Weil für jeden vom Unternehmen eingesetzten Euro bekommen sie Forschung im Umfang von 4 Euro. Ja. Und dass deswegen Unternehmen sich auch deshalb auch in schwierigen Zeiten in solchen Forschungsprojekten engagieren. Ich würde mal sagen, wer aufhört zu forschen, hat seine Zukunft eigentlich schon aufgegeben. Das wäre der erste Wunsch. Der zweite Wunsch ist, wir haben in der Vergangenheit das automatisiert, was einfach zu automatisieren war. So pick low-hanging fruits first. Das, was häufig vorkommt, was in immer gleicher oder ähnlicher Weise läuft, was sich in Regeln fassen lässt. Und das haben wir dann als Automatisierung programmiert und kognitiv dem Menschen abgenommen. Aber die seltenen und schwierigen und gefährlichen Situationen, die haben wir nicht automatisiert, weil zu kompliziert, zu teuer, nicht lohnend, also weil sie ja nur so selten auftreten. Und damit haben wir die Menschen eigentlich in der Verantwortung gelassen, dort, wo es schwierig ist. Man könnte auch sagen, man hat sie im Stich gelassen. Ja? Also wie so ein Auto, das die ruhige Geradeausfahrt allein bewältigt, aber wenn es brenzlig wird, dann wird die Aufgabe des Fahrens, Lenkens, Bremsens, Spurhaltens und vor allem des Entscheidens an den Menschen zurückgegeben, ja? Der sich aber inzwischen von der Aufgabe doch arg entwöhnt hat. Das ist keine gute Entwicklung. Und ich wünsche mir, dass wir unseren Ehrgeiz daran setzen, dem Menschen dann und dort zu helfen, wo er es wirklich braucht. Und der dritte Wunsch, ja, nochmal zum Thema generative KI und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Ja, also zitiere mal Karl Friedrich von Weizsäcker, der hat mal gesagt, Technik ist nicht die blinde Machbarkeit, sondern die bewusste, zielgerichtete und ethisch geleitete Anwendung von Mitteln, um menschliche Zwecke zu erfüllen und Freiheit zu bewahren. So, und in diesem Sinne hoffe ich, dass die Menschheit auch aus generativer KI dann tatsächlich was Gutes entwickelt.
Ja, vielen Dank, Alexander. Alexander, offene Frage. Gibt es noch Punkte, die du ansprechen wolltest, von denen wir keine Frage hatten? Was fehlt uns noch?
Ein Thema, was mir als Hochschullehrer Sorgen macht, ist das Thema Nachwuchs, dass wir nicht genügend Ingenieurnachwuchs ausbilden können für die vielfältigen Aufgaben, die zukünftig zu lösen sind. Sei es im Bereich Umwelt, sei es im Bereich Verkehr, sei es im Bereich Energie, im Bereich der künftigen Produktion, Resilienz, Nachhaltigkeit. All das schreit nach Ingenieurlösungen und wir schaffen es nicht, das jungen Leuten zu vermitteln, dass sie daran mitwirken können durch ein Studium der Ingenieurwissenschaften. Und da kann ich nur alle bitten, darauf hinzuwirken, deutlich zu machen, welche fantastischen Chancen unser Ingenieurstudium eröffnet und dass es sich lohnt, das zu gehen, den Weg. Natürlich gibt es Phasen, wo Unternehmen wenig einstellen. Das war auch so, als ich mit dem Diplom fertig war und das war auch so, als ich mit der Promotion fertig war. Das kommt immer wieder, aber das kann man auch überwinden. Und das wäre schade, wenn wir unsere Innovationspipeline austrocknen, weil wir nicht genug Nachwuchs haben. Da möchten bitte alle dran mitarbeiten.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Ja, die Studie hat gezeigt, zum einen, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber ein großes Potenzial in generativer KI sehen. Jeweils über 75% haben angegeben, dass sie davon ausgehen, dass mit generativer KI Fortschritte in Produktivität möglich sind, in Zeitersparnis und im Erledigen von Routinetätigkeiten. Und das ist auch schön, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer das so gleichartig sehen. Das heißt, da kann es wirklich vorangehen. Der zweite Punkt, wir haben in der Studie die Ingenieurtätigkeiten geclustert und wir haben gesehen, dass sowohl für die kreativen Routinetätigkeiten etwas neu erstellen, als auch für die eher dokumentationsorientierten Routinetätigkeiten, dass dort generative KI bereits verfügbar ist und auch schon produktiv in den Einsatz kommt und dass dort großes Potenzial ist. Und zum Dritten sehen wir, dass generative KI sich sehr schnell ändert, dass sich da sehr viel tut. Und man sollte jetzt nicht reagieren, indem man sagt, oh, das warte ich jetzt mal ab und vielleicht ist es ja nur ein Hype und ich schaue erstmal von der Seitenlinie zu, sondern nein, man muss am Ball bleiben, man muss die Ärmel hochkrempeln, man muss generative KI in seinem Umfeld mit Erlaubnis der Organisation einsetzen, in Piloten und selber erfahren, was geht und damit dann auch wirklich vom Nutzen profitieren.
Vielen Dank, Alexander.
Ja, ich danke auch. War sehr interessant und toll, dass ihr dieses Thema aufgegriffen habt.
Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.